Liebe Geschwister, ich bitte euch, falls ihr eine Bibel dabei habt, sie im Epheserbrief aufzuschlagen. Heute wollen wir den Anfang eines wichtigen Kapitels lesen und auch auslegen. Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Epheser, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ich lese aus dem Wort Gottes, wir achten darauf. Auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Soweit. Wir wollen beten und bleiben sitzen. O Herr, unser großer Gott, das ist erstaunlich, was wir hier lesen. Es ist auch schwer zu verstehen, weil wir so träge sind und so unfähig, auch die geistlichen Wahrheiten zu verstehen. Aber wir bitten dich, dass du uns das Herz öffnest, den Verstand erleuchtest, dass wir den Wert dieser Worte verstehen, dass wir sie zu Herz nehmen, dass wir uns darüber freuen, wie jemand, der eine große Beute findet. Denn diese Verse sprechen von deiner Liebe, von deiner Gnade. Und das ist das, was wir brauchen. Ja, wir sind unfähig, dir zu gefallen. Wir sind hoffnungslos verloren, wenn du nicht deine Barmherzigkeit erweist, aber danke, dass du das getan hast. Wir haben das Beispiel, das Jesus uns gegeben hat, indem er sein Leben für uns gelassen hat am Kreuz. Und wir verlassen uns auf das, was wir durch seine Auferstehung auch erlangt haben, Gerechtigkeit, ewiges Leben, ein himmlisches Erbe. Danke dafür, unser Vater. Wir preisen dich und loben dich. Amen.
Amen.
Ja, wie gesagt, diese 10 Verse, vor allem die letzten Verse, 8 und 10, sind extrem wichtige Verse. Darin wird das Evangelium auch zusammengefasst. Was haben wir in den bisherigen Botschaften gelernt? In Kapitel 1 vor allem. Wir haben gesehen, dass Paulus den Ephesern, die Ephesern waren unter den Empfängern dieses Briefes, es war wahrscheinlich als Rundbrief gedacht und es ist auch deshalb für uns auch geschrieben worden. Paulus hat am Anfang seines Briefes die Vielfalt und den Reichtum des göttlichen Segens, der göttlichen Segnungen, die sie empfangen haben, Und das hat er verständlich gemacht. Diese Wohltaten sind Teil eines großartigen Plans, den Gott, der Vater in Christus, lesen wir, vor Grundlegung der Welt aufgestellt hat. Ein Plan, den Gott sich vor Grundlegung der Welt ausgedacht hat. Und wir sind die Empfänger dieser Wohltaten, die hier beschrieben worden sind. Das Gebet des Paulus ab Vers 17, nachdem Paulus das erklärt hat, sagt er, ich bete für euch, dass ihr diese Dinge erkennt. Und dieses Gebet ab Vers 17 bis Ende des Kapitels zeigt, dass unsere natürlichen Fähigkeiten, unser Vermögen, unser natürliches Vermögen, unsere Intelligenz, alles, was wir haben, dass das alles nicht ausreicht, um Gottes wunderbares Wesen, wie Gott ist, wie herrlich er ist in seiner Person und auch seinen Plan zu erkennen. Dafür brauchen wir die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir diese Dinge nicht verstehen. Und deshalb betet auch Paulus, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Wir haben es ihn bekommen, aber dass er uns diese Dinge deutlich macht. Die Textstelle, die wir heute lesen, gelesen haben und auslegen wollen, ist eigentlich die logische Fortsetzung von dem, was Paulus in Kapitel 1 gesagt hat. Hier hat jemand, also diese Aufteilung in Kapitel steht nicht in dem inspirierten Wort Gottes, das ist später entstanden worden. Die eigentlich sollte kein Schnitt hier, keine Zäsur sein. Das ist die Folge von dem, was Paulus in Kapitel 1 gesagt hat. Das gehört doch dazu. Paulus verfolgt in diesem Abschnitt, die Verse 1 bis 10 hier im Kapitel 2, zwei Ziele. Zunächst möchte er seinen Lesern erklären, dass sie Gott nur deshalb erkennen konnten, weil dieser Gott sich ihnen offenbart hat. Es wäre sonst eine Unmöglichkeit gewesen. Die Bibel lehrt, dass wir eine gewisse Erkenntnis von Gott haben durch die Natur, durch unser Gewissen. Aber diese Dinge, die hier beschrieben werden, zu erkennen, dafür brauchen wir, dass Gott sich wirklich offenbart. Und das neue Leben, das Gott uns auch schenkt, das auch hier versprochen wird, entspringt dem Plan, den Gott für uns in Christus Jesus gefasst hat. Das neue Leben entspringt diesem Plan, den Gott für uns in Christus gefasst hat. Zweitens, und das ist sehr wichtig, die Bedeutung dieses neuen Lebens ist nur dann verständlich für uns, nur dann ersichtlich, wenn wir erkennen, wie verloren wir in der Sünde waren. Wenn wir das nicht erkennen, dann verstehen wir auch das, was hier steht, überhaupt nicht. Wir standen nämlich unter der Macht Satans und dem Einfluss der Welt und wollten Gott nicht suchen. Die Liebe Gottes ist etwas Unglaubliches. Ist unglaublich, aber sie wird noch beeindruckender, wenn wir auf die Situation zurückblicken, in der wir uns damals befanden. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, was hier steht, am Anfang Kapitel 2. Gott hat uns geliebt und uns ein neues Leben geschenkt, obwohl wir ihn gehasst und seinen Zorn verdient haben. Das ist das Wunderbare in der Liebe Gottes. Einige sagen, dass die Liebe Gottes ein Problem ist, weil wir diese Liebe nicht kennen. Also was Paulus hier sagt, ist, diese Liebe ist wunderbar, gerade weil Gott uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Was Paulus in diesen 10 Versen lehrt, lässt sich so zusammenfassen. Das ist auch die Gliederung der Botschaften heute. 3 Punkte. Erstens, der Mensch ohne Gott ist verloren und ohne Hoffnung. Der Mensch ohne Gott ist total verloren und ohne Hoffnung. Zweitens, Gott ist ein Gott der Liebe, der Gnade, der uns nicht verdammt, sondern eine unverdiente Gunst erweist, eine unverdiente Gnade. Und drittens, unsere Rettung ist aus Gnade, aus reiner Gnade, und wir haben keinen Verdienst. Lass uns diese drei Punkte jetzt betrachten, die Verse 1 bis 3. Wir waren tot in unseren Sünden, sagt Paulus. Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Paulus sagt hier in Vers 1 etwas, das vielen auf den ersten Blick schockieren mag. Wenn wir das lesen und nicht schockiert sind, dann verstehen wir irgendwas nicht. Das ist schockierend, was wir hier lesen. Wir waren tot. Nicht, dass wir waren in einer schlechten Lage oder wir waren geschwächt. Wir waren tot. Es ist nicht nur sein Gedanke, es ist nicht nur, was Paulus hier lehrt. Das ist auch, was die ganze Bibel lehrt. Der Mensch, solange er nicht gerettet ist, solange er nicht Gott kennt, ist geistlich tot. Er ist nicht krank, er ist nicht schlimm krank, er ist tot. Wie wir sehen werden, bedeutet dies nicht nur, dass er wegen seiner Sünden zum ewigen Tod verurteilt wird. Einige verstehen das so, dass er sagt, okay, tot, weil wir zum Tode verurteilt werden aufgrund unserer Sünden. Ja, stimmt, aber das ist nicht alles, was Paulus hier deutlich machen möchte. Der Mensch ist nicht nur verurteilt, sondern er ist auch total unfähig, Gott zu gefallen und ihn sogar zu suchen. Das nennt man in Theologie, einige haben dafür einen Begriff gefunden, völlige Verderbtheit des Menschen oder Verdorbenheit, würde man heute sagen. Der Mensch ist total verdorben, sein Verstand, seine Gefühle, sein Wille, seine Vernunft sind verdorben. Nach den Worten Martin Luthers hat der Christ drei Feinde. Und wir werden mal sehen, wer diese Feinde sind hier. Drei Feinde. Die Welt, der Teufel und ich selbst, das Fleisch, das hier auch das Fleisch genannt wird. Der Christ hat drei Feinde, die Welt, der Teufel und sich selbst, sein Fleisch. Das erklärt Paulus hier in diesen ersten drei Versen von Kapitel 2. Er spricht von dem Lauf dieser Welt, er spricht von dem Fürsten dieser Welt und er spricht von den Begierden des Fleisches. Zuerst Vers 2. In Vers 2 führt Paulus unser von Sünde geprägtes Leben hauptsächlich auf zwei Dinge zurück. Zwei Dinge prägen unser Leben in der Sünde. Den Lauf dieser Welt, man könnte auch sagen, die Art dieser Welt. Zweitens, das ist der Einfluss Satans. Zunächst der Lauf dieser Welt oder die Art dieser Welt. Schlachter, was ich auch benutzt habe, übersetzt, ihr habt einst nach dem Lauf dieser Welt gelebt. Wortwörtlich im griechischen Text steht, ihr habt einst gewandelt nach diesem Äon oder nach diesem Zeitalter. Zwei Dinge, gewandelt und Zeitalter. Das Verb hier wandeln bezieht sich auf unsere Lebensführung. Es geht um das Leben, das wir geführt haben. Wie wir unser Leben geführt haben in der Welt. Und Lauf dieser Welt oder Art dieser Welt, damit meint Paulus die ethischen Normen, die moralischen Normen, Prinzipien, die in dieser gefallenen Schöpfung gelten. Was in der Welt gilt für Prinzipien. Wir können uns die Welt so vorstellen, dass es ein organisiertes System ist. Die Welt ist ein System, das Gott grundsätzlich hasst, oder zumindest nicht mag, aber Paulus würde sagen hasst, und ablehnt. Gott wird in dieser Welt grundsätzlich abgelehnt. Man möchte ihn irgendwie verdrängen. Jemand hat gesagt, ein Philosoph, wenn Gott existieren würde, müsste man ihn loswerden. Jemand hat auch gesagt, du erkennst die Gedanken dieser Welt, wo immer Sünde verharmlost wird, wo man die Sünde einfach so gering hält und wo Gerechtigkeit ein Fremdwort oder Rechtschaffenheit ein Fremdwort ist. Du erkennst die Welt, wo Sünde ignoriert oder verharmlost wird und da, wo Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit ein Fremdwort ist. Vielleicht habt ihr auch diese Mail von der Organisation Pro Femina bekommen letzte Woche. Das war ein Aufruf, auch etwas zu unterschreiben, damit es ging um die Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch, was auch zur Zeit im Parlament und im Bundestag auch diskutiert wird. Christian Aufiero, der Leiter dieses Beratungsdienstes, der sich für das ungeborene Leben einsetzt, berichtet, dass bei der letzten Debatte im Parlament ein sogenannter Experte, der bestellt wurde, also ein Projekt der Verlängerung dieser Frist, also für den Schwangerschaftsabbruch unterstützen möchte, gesagt hat, er hat folgendes Argument vorgebracht, und das gibt uns einen Eindruck, wie in der Welt gedacht wird. Er hat auch gesagt, eine Abtreibung oder ein Schwangerschaftsabbruch ist viel sicherer für die Frau als eine Geburt. Das muss man sich vorstellen. Eine Abtreibung ist viel sicherer für eine Frau als eine Geburt. Die Menschen sind so in der Denkweise der Welt verstrickt, dass sie keine Lust haben, sich mit Gott, mit dem ewigen Leben und mit dem kommenden Gericht zu beschäftigen. Sie verdrängen diese Dinge, wollen sich damit nicht beschäftigen. Soweit das, was die Welt betrifft. Jetzt der Fürst dieser Welt, welche Rolle spielt er? Satan wird hier als Fürst beschrieben, der in der Luft herrscht. In der damaligen Vorstellung, in der Antike, war die Atmosphäre, es gab auch der Himmel, wo Gott ist, verschiedene Schichten sogar. Aber die Atmosphäre, was wir heute die Atmosphäre nennen, es galt als Aufenthaltsort für die bösen Geister. Und wir lesen in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 19, dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Das Böse, diese bösen Geister umgeben uns. Wir stehen unter ihrem Einfluss. Wir stehen unter dem Einfluss Satans und seinen Agenten. Zwei Dinge werden hier erwähnt: die Welt und Satan, die bösen Mächte. Und diese Erwähnung von beiden Ursachen für die Sünde ist wichtig. Es macht vor allem deutlich, dass die Existenz des Bösen in der Welt nicht nur aus dem Einfluss böser Mächte resultiert, die in der Welt am Werken sind. Viele sagen, ich kann nichts dafür, das sind böse Mächte, die mich beeinflussen. Das Böse hat auch seinen Ursprung in uns. Denn die Welt resultiert aus der Summe der Gedanken der Menschen in dieser Welt, in diesem Kosmos. Wir Menschen haben seit dem Sündenfall eine böse Gesinnung. Kurz gesagt, Die Menschen passen sich sowohl den Werten der Welt als auch den Diktaten Satans und seiner Dämonen an. Und Paulus macht deutlich, dass Ungläubige nicht einfach aus Versehen sündigen, nicht einfach en passant sündigen, sondern Gott durch vorsätzlichen Ungehorsam tatsächlich trotzen. Der Mensch trotzt Gott. Und diese Auffassung, das, was Paulus hier sagt, ist grundlegend anders als das, was viele seit vor allem der Aufklärung, ja, im 18. Jahrhundert denken, dass der Mensch von Natur gut ist. Der Mensch ist von Natur gut. Der Philosoph Rousseau hat zum Beispiel gesagt, wenn der Mensch geboren wird, ist er von Natur gut. Die Gesellschaft verdirbt ihn. Das ist nicht ganz falsch. Das ist auch was, Gesellschaft ist auch Welt. Das ist auch was Paulus hier sagt. Aber der Mensch ist schon, wenn er geboren wird, von Natur aus verdorben. Das ist auf den Sündenfall zurückzuführen. Also, dass der Mensch gut ist, dass der Mensch in sich gute Dinge hat, ist nicht, was die Bibel lehrt. Und wir müssen umdenken, wenn wir sowas hören oder wenn das uns prägt. Wenn wir Kinder sehen, denken wir oft, also Kinder sind nicht wie Erwachsene, die sind von Natur aus gut. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. In Vers 3 fügt Paulus der Welt und dem Teufel ein drittes Ding, das Fleisch, hinzu. Er sagt in diesem Vers auch, Vers 3, zwei wichtige Dinge. Ich lese nochmal in Vers 3. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren auch von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Zwei Dinge hier. Der Mensch, der sich selbst überlassen ist, tut wozu ihn sein Fleisch und seine Vernunft, seinen Gedanken ihn treiben. Und zweitens, er ist von Natur aus dem Zorn Gottes geweiht. Paulus beschreibt, wie wir leben, wie diese Dinge uns prägen, aber was es für Konsequenzen hat in unserem Leben und was es auch gerichtlichen Konsequenzen hat. Von Natur aus sind wir dem Zorn Gottes, dem Gericht Gottes geweiht. Paulus verwendet hier im Griechischen zweimal das Wort Fleisch mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen. Im ersten Fall spricht er von Begierden des Fleisches. Wir führten einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Hier spricht er von dem Fleisch in dem Sinne, dass der Mensch sich selbst überlassen ist, seine Natur, seinem Zustand. Und das, wenn der Geist Gottes nicht in ihm wirkt. Der Mensch lebt so, weil Gott für ihn ein fremder Begriff ist und weil er den Geist Gottes nicht hat. Im zweiten Fall beschreibt Paulus den Willen des Menschen als von den Trieben des Fleisches. Er sagt, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Das Fleisch treibt uns so. Und er spricht auch von der Vernunft. Also Trieben des Fleisches und der Vernunft, also die Gedanken. Und das ist wichtig, denn wir sehen, dass die Vernunft, er sagt, Vernunft, jemand ist vernünftig, das heißt, er tut, weil er vernünftig ist, tut er was Richtiges. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Vernunft des Menschen und auch sein Wille übrigens, weil der Wille gehört auch der Vernunft, das alles ist nicht neutral. Es ist nicht neutral. Es ist nicht, das Fleisch ist nicht, was man als Triebe des, also was man aus dem Bauch kommen würde und die Vernunft regiert über diese Triebe. Das Fleisch ist alles. Die niedrigsten Trieben, aber auch die Vernunft, wie wir denken, gehört auch dazu. Und der Mensch wird von diesen Gedanken geleitet. Deshalb, wenn wir sagen, dass der Mensch einen freien Willen hat, ist es wichtig zu verstehen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass diese Freiheit darin besteht, also für den Menschen, es besteht darin, das zu wählen, was er für richtig hält. Nicht unbedingt, was objektiv richtig ist, was Gott als gut definiert, sondern was er in seinem Gedanken für richtig hält. Der Mensch ist frei, alles zu tun, was er für richtig hält, was er für gut findet. Das ist die Definition seiner Freiheit, seines freien Willens. Aber der Mensch kann nicht aus sich auswählen, was Gott für gut hält. Und in diesem Sinne ist er nicht ganz frei. Lass mich ein Beispiel aus dem Alltag geben. Ein Patient fühlt sich unwohl. Ja, oder nicht unbedingt. Er macht einfach so eine Routineuntersuchung. Und er erfährt von seinem Arzt nach Analyse, nach Aufnahmen, dass er einen bösartigen Tumor hat. Und der Arzt empfiehlt ihm, sich dringend operieren zu lassen. Dieser Tumor muss entfernt werden, sonst wird es schlimme Folgen haben. Und wie antwortet der Mensch diesem Arzt? Wie können Sie es wagen, mir so etwas zu sagen, mir bei dieser Sache so Angst einzujagen? Sie machen mir Angst. Ich fühle mich nicht so, wie Sie sagen. Also das ist eine Unverschämtheit, was Sie mir da sagen. Das erschreckt mich. Ein normaler Mensch würde sagen, vielen Dank, dass Sie mir diesen Rat gegeben, ich werde das sofort unverzüglich tun. Aber der Mensch ist so wie ein Mensch, der erfahren hat, er ist krank und sich dagegen wehrt und sagt, das ist Quatsch, ich möchte nicht darüber nachdenken. So sieht seine Situation aus. Der Mensch lehnt den Rat des Arztes, des himmlischen Arztes, kategorisch ab. Paulus sagt am Ende von Vers 3, dass wir Kinder des Zornes waren. Das heißt, dass wir dazu bestimmt waren, Gottes Gericht zu erfahren. Das, was wir getan haben, verdiente Gottes Gericht. Und Gottes Zorn, wenn hier vom Zorn gesprochen wird, bei Gott, ist nicht einfach eine unkontrollierte, rachsüchtige Wut bei Gott, so wie es vielleicht der Fall bei uns ist, wenn wir wütend werden, sondern der Zorn Gottes beschreibt eine reine Reaktion Gottes auf das Böse. Das ist ein reiner, gerechter Zorn, den Gott hat. Und das bedeutet auch, dass Gott in seiner Gerechtigkeit die Sünde gerecht bestrafen wird. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Verse 4 bis 7. In Vers 4 sagt Paulus, was manche als die kürzeste Art bezeichnet haben, über die gute Nachricht zu sprechen. Die kürzeste Beschreibung der guten Nachricht. Gott aber. Oder aber Gott. Das Einzige, was der Mensch in seinem Zustand verdient, ist das Urteil Gottes, das Gericht Gottes, den Zorn Gottes. Der Ausdruck aber Gott lässt einen Hoffnungsschimmer in dieser düsteren Lage erahnen. Warum? Weil Gott ein Gott der Liebe ist. Er ist nicht nur ein Gott, der gerecht ist und deshalb auch zornig über die Sünde. Er ist auch ein Gott, der in seinem Wesen grundsätzlich liebevoll ist, barmherzig, gnädig. Bevor Paulus im Folgenden über die Barmherzigkeit Gottes sprechen konnte, musste er die Gläubigen noch einmal an ihren sündigen Zustand in der Vergangenheit erinnern. Wir verstehen, warum Paulus diese düstere Beschreibung malt. Sonst würden wir nicht, wie Liebe Gottes verstehen. Wir würden sie für einfach so ganz normal, beliebig verstehen oder nehmen. Diese Erinnerung war notwendig, um die Notwendigkeit auch von Gottes Gnade zu verdeutlichen. Gnade ist notwendig, weil wir uns gerade in dieser düsteren Lage befinden. Wir hätten sterben müssen aufgrund unserer Sünden, aber Christus starb an unserer Stelle, damit wir Vergebung und Annahmen vor Gott erfahren konnten. Die Barmherzigkeit Gottes gegenüber seinen rebellischen Geschöpfen entspringt seinem eigenen liebenden Herzen, seinem Wesen und nicht etwas, was die Menschen getan hätten, um sie zu verdienen. Das hat nicht mit unserem Verdienst zu tun. Das hat mit der Natur des Herzens Gottes, mit seinem Charakter zu tun, dass wir Gnade erfahren haben. Vers 4 hier, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit oder an Erbarmen, hat uns um seine großen Lieben willen, mit der er uns geliebt hat, es ist hier eine Wiederholung, also ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, aber Paulus wiederholt sich hier und sagt, ja, warum wiederholt er sich? Er spricht von der Liebe Gottes, mit der er uns geliebt hat. In Wirklichkeit sollte der Satz so gelesen werden. Gott ist so reich an Gnade, an Liebe, könnte man Gnade sagen. Gott ist so reich an Gnade, er weiß eine so große Gnade, weil er uns so sehr geliebt hat. Das heißt, der Antrieb der Gnade Gottes ist seine Liebe, sein Wesen. Die Liebe Gottes ist der Grund, ist der Motor für seine Gnade. Vers 5, Paulus wiederholt, was er vorher gesagt hat. Wir waren tot durch die Übertretung und Christus hat uns lebendig gemacht. Wiederum betont Paulus hier den Unterschied zwischen unserer Situation vor der Erlösung und unserer Situation, unserer neuen Situation danach. Das ist ein großer Kontrast hier. Wir waren tot und jetzt durch die Gnade sind wir lebendig geworden. Wir sind lebendig, wir leben. Aus Gnade seid ihr errettet, sagt Paulus. Aus Gnade seid ihr errettet. Ende von Vers 5. Das sagt nicht, wie wir gerettet wurden, sondern es beschreibt jetzt den Zustand, in dem wir uns gerade befinden, nachdem wir gerettet worden sind. Und das bestätigt auch, dass wir endgültig gerettet sind. Jetzt seid ihr gerettet. Das heißt, ihr seid gerettet. Das ist ein definitiver, ein endgültiger Zustand. Das ist auch aus Gnade. Dieselbe Gnade bewahrt uns. Dieselbe Gnade rettet uns nicht nur, sondern sie bewahrt uns auch davor, uns von Gott zu entfernen. Vers 6 hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Durch die Auferstehung Christi werden diejenigen, die jetzt an ihn glauben, wiedergeboren und erhalten ein neues Leben bereits in dieser Welt. Sie werden auch später einen neuen Leib erhalten, das haben wir auch im Kapitel 1 gesehen, das ist unsere Hoffnung auch, die Auferstehung der Toten, die Erneuerung und Verherrlichung unseres Leibes. Wir glauben an eine leibliche Auferstehung und Verherrlichung unserer sündigen Leiber. Und das, wenn Christus wiederkommt. Gott hat seinem Volk bereits auch im gewissen Maße Anteil an den Vorrechten gegeben, die Christus jetzt zu Rechten Gottes hat. Alles, was Christus uns erworben hat, daran haben wir bereits Anteil. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Das ist, was auch Paulus erklärt hat. Vers 7, da ist beantwortet dieser Vers, damit er in den kommenden Weltzeiten, die Rede ist von Gott, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Es beantwortet die Frage, warum Gott uns mit solcher Liebe überschüttet hat. Die Antwort lautet hier, damit wir in alle Ewigkeit über die unglaubliche Güte, über seine unglaubliche Güte und Liebe staunen. Das, was wir in Kapitel 1 gelesen haben, was Paulus hier wiederholt, sollte uns zum Staunen bringen über diese Liebe Gottes. Es wird die ganze Ewigkeit dauern, für uns die Liebe Gottes zu ergründen, zu verstehen, zu beschreiben. Und wir werden diese Tiefe der Liebe Gottes nie ganz verstehen können, auch in der Ewigkeit. So groß ist die. Ja, wir kommen jetzt zu den Versen 8 bis 10. Ich lese es nochmal. Ein wichtiger Vers, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hier finden wir, was das Christentum, was unser Glaube von allen anderen Religionen unterscheidet. Christlicher Glaube unterscheidet sich grundsätzlich von allen anderen Religionen der Welt. Verse 8 bis 10 erklären nun, wie Gott uns durch seine Gnade rettet. Er rettet uns mittels des Glaubens und durch den Glauben, und unsere guten Taten tragen nichts dazu bei. Das ist der große Unterschied zwischen unserem Glauben und dem Glauben in anderen Religionen. In anderen Religionen sind die guten Taten entscheidend, wenn es um die Errettung geht. Hier erklärt die Bibel, dass die guten Taten nichts dazu beitragen. Wir werden allein durch den Glauben gerettet. Und das ist sehr wichtig, dass wir das glauben, dass wir das auch verteidigen. Wir leben in einer Zeit, leider, wo die Gemeinde Jesu die großen Errungenschaften der Reformation vergessen hat. Man redet immer wieder heutzutage von gute Prinzipien, gute Taten, ein gutes Leben, ein ehrliches Leben. Und das ist was vor Gott zählt. Natürlich ist es sehr wichtig, aber das ist nicht der Grund für unsere Erlösung. Wir haben gesehen, es gibt Menschen in der Welt, die können auch gute Sachen tun. Aber hier sind sie geschrieben als tot in den Sünden. Wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann müssen wir verstehen, alles, was wir tun können, reicht nicht aus und bei weitem. Und hier in diesen drei Versen erklärt Paulus das Konzept der Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das, was er auch vor allem vielleicht noch mit größeren Details auch in seinem Brief an die Römer näher erläutert. Paulus sagt, diese Gerechtigkeit im Römerbrief, ich beziehe mich auf Römerbrief, vor allem Kapitel 3, diese Gerechtigkeit ist außerhalb des Gesetzes. Römer 3, Vers 21. Paulus spricht von einer Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes, wortwörtlich. Nicht im Gesetz, sondern außerhalb des Gesetzes. Und wenn er außerhalb sagt, versucht er nicht in erster Linie den Glauben, den Werken entgegenzustellen. Wir verstehen das oft so, dass er sagt, dass er Gerechtigkeit durch Werk oder durch Glauben. Das ist nicht, was Paulus in erster Linie im Vers 21 von Römer 3 sagen will. Was er damit sagen will, ist das Konzept der Gerechtigkeit, wie er im Gesetz verstanden wird. Und auch, das müssen wir auch sagen, wie er von den Menschen verstanden wird, nicht der Gnade entspricht. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Sachen. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist die Gerechtigkeit Christi. Und sie wird uns angerechnet oder zugerechnet, wenn wir an Jesus glauben. Viele akzeptieren diese Lehre von der Zurechnung der Gerechtigkeit Christi nicht. Sie finden sie nicht gerecht. Zum Beispiel die katholische Kirche. Aber nicht nur. Weil, sagen sie, diese Lehre nicht berücksichtigt, was wir wirklich verdienen. Es kann nicht sein, dass wenn wir nichts produzieren, dass wir uns auf irgendwas verlassen, was eine fremde Gerechtigkeit ist, was wir nicht selbst getan haben. Damit Gott uns rechtfertigt, sagt, lehrt die katholische Kirche, müssen wir gute Taten tun. Wir müssen eine eigene Gerechtigkeit durch gute Taten erwerben, um von Gott gerecht gesprochen zu werden. Paulus lehrt hier, dass wir aufgrund des Glaubens an die Gerechtigkeit Jesu Christi gesprochen werden. Die Gnade gehört nicht zum Bereich der Gerechtigkeit. Vielleicht seid ihr erstaunt, wenn ich das sage. Die Gnade hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Heißt es, dass Gott dann ungerecht ist, wenn er Gnade erweist? Übrigens, Gott erweist seine Gnade nicht dadurch, dass er uns vergibt, sondern er erweist auch seine Gnade auch durch die Erwählung. Nein, Gott ist nicht ungerecht. Denn was nicht zu Gerechtigkeit gehört, ist nicht unbedingt Ungerechtigkeit. Aber wenn es so ist, warum verwendet Paulus hier das Wort Gerechtigkeit, wenn Gnade etwas grundsätzlich anderes ist? Weil es wirklich eine Gerechtigkeit, aber nicht eine Gerechtigkeit, wie wir das verstehen, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Paulus spricht von der Gerechtigkeit Gottes, die Welt nicht verstehen kann, die Gott aber definiert nach seinen Konzepten. Es ist eine Gerechtigkeit, die Gott uns anrechnet, aber diese Gerechtigkeit, es ist tatsächlich eine Gerechtigkeit, ist nicht unsere, sondern die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die wir durch den Glauben an ihn empfangen. Ich denke, dass an dieser Stelle eine Illustration aus der Welt hilfreich sein kann. Ich nehme eine Illustration aus der Welt der Mathematik. Ich denke, das sind grundlegende Sachen der Mathematik. Habt ihr sicherlich von der Mengenlehre gehört? Ja? Das kann man sicher so zum Beispiel, das kann man auch schon mit Kindern machen. Ne? Bestimmte Formen, also Rechtecke, Dreiecke, und man kann dem Kind erklären, also du nimm alle Dreiecke und tu sie mal beiseite, nimm alle Vierecke oder nimm alle Objekte, die grün sind oder gelb sind. Das sind die Mengen, ja? Nehmen wir an, es gibt einerseits eine Menge und einen Kreis, was umfasst, was wir Gerechtigkeit nennen. Und andererseits eine andere Menge, die wir Ungerechtigkeit nennen. Alles, was ungerecht ist, gehört dieser Menge. So ein Kreis, Gerechtigkeit, ein anderer Kreis, Ungerechtigkeit. Die beiden haben nichts Gemeinsames. Sie haben auch, man sagt in Mathematik, keine Schnittmenge. Schnittmenge ist es da, wo was zu den beiden gehört. Hier sind das zwei getrennte Mengen, zwei getrennte Kreise, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Wo ist die Gnade da drin? Ist die, wo die Gerechtigkeit ist? Nein. Ist die da, wo die Ungerechtigkeit ist? Nein. Gnade ist nicht ungerecht. Sie ist weder in dem einen Kreis noch in dem anderen Kreis. Sie liegt im Raum dessen, was wir Nicht-Gerechtigkeit nennen, außerhalb dieser zwei Kreisen. Das Gleiche gilt, wenn ein Staatsoberhaupt einen zum Tode Verurteilten begnadigt. Ist das gerecht? Nein. Ein Gericht hat diese Person zum Tode verurteilt. Das ist Gerechtigkeit. Aber der Staatsoberhaupt hat die Möglichkeit, ihn zu begnadigen. Ist es gerecht? Nein. Ist es ungerecht? Auch nicht. Paulus betont, dass unsere Erlösung ein Geschenk der Gnade Gottes ist. Es ist ein Geschenk, ein reines Geschenk der Gnade Gottes. Etwas, was wir nicht verdienen. Wir haben keinen Grund, uns zu rühmen, weil unsere Werke nichts damit zu tun haben. Es ist nicht etwas, was wir getan hätten. Aber welche Rolle spielen dann die Werke? Das ist, was Paulus auch im Folgenden erklärt. Er erklärt, dass sie nicht unwichtig sind. Werke, gute Taten sind nicht unwichtig. Die gehören auch zum Plan Gottes. Aber sie gehen aus unserer Rettung, aus unserer Heil hervor und sind nicht die Voraussetzung für unsere Erlösung. Sie entspringen aus unserem neuen Zustand, aus unserer Wiedergeburt, aus dem Plan Gottes für uns. Sie haben nicht mit unserer Rechtfertigung zu tun. Sie tragen nicht dazu bei, dass Gott uns für gerecht erklärt. Es geschieht nur aus Glauben. Eine wichtige Frage stellt sich auch bezüglich des Glaubens, gerade wenn wir im Vers 8 lesen, in Vers 8 steht, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das ist nicht aus euch. Die Frage ist, was ist nicht aus uns? Hier ist auch der Glaube. Oder kann man sagen, dass der Glaube auch ein Geschenk der Gnade ist? In gewissen Weise, ja, das lehrt auch die Bibel. Ich glaube, der Judasbrief sagt, wir haben allen den gleichen Glauben empfangen. Aber das ist nicht hier, was diese Satzkonstruktion zulässt, dass der Ausdruck, dass es nicht von euch mit dem Glauben gleichgesetzt wird. Was nicht aus uns ist, ist hier die Erlösung aus Gnade. Es ist Gottes Entscheidung, uns zu retten. Der Glaube ist das Mittel, wodurch oder durch das Gott uns rettet. Und es wird hier betont, dass wir an und in Christus glauben. Also der Glaube ist unsere Entscheidung, aber das ist auch etwas, was in Christus geschieht, was Gott auch in irgendeiner Weise auch geschenkt hat. Paulus sagt in Vers 10, dass wir Gottes Schöpfung oder Gottes Werk sind, Gottes Meisterwerk. Im Griechischen ist es das Wort, was verwendet wird, bedeutet Kunstwerk. Das, was wir sind, was wir geworden sind, ist Gottes Kunstwerk. Gottes Werk wird nicht durch gute Werke geschaffen, sondern führt zu guten Werken. Ich möchte zum Schluss kommen. Was lernen wir hier? Könnte man noch viel mehr sagen über diese Dinge? Wir haben nicht die Zeit dazu. Zusammenfassend erklärt Paulus, dass Gott, wie Gott in seiner wunderbaren Gnade für unser Heil durch den Glauben gesorgt hat. Obwohl wir Menschen geistlich tot waren und nur seinen Zorn verdient haben. Gnade und Sündhaftigkeit werden hier entgegengestellt. Wir waren tot, wir haben den Zorn Gottes verdient. Gott in seiner wunderbaren Gnade hat uns begnadigt, hat uns vergeben, hat uns in das Reich seines Sohnes versetzt. Und es ist ein Grund, ihn wirklich zu loben, zu danken. Die Gläubigen sind das Meisterwerk Gottes, in dem und durch das er die guten Werke vollbringt, die er bereits im Voraus vorbereitet hat. Diese Werke gehören auch zum ewigen Plan Gottes. Das müssen wir uns auch vorstellen, was hier gesagt wird. Zusammenfassend bietet dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, die beste Zusammenfassung von Paulus' Lehre über Rechtfertigung und Heiligung. Wenn wir wissen wollen, was der Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung ist, dann lesen wir hier, wir sind aus Gnade gerettet, Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist die Heiligung. Das ist nur möglich, nachdem Gott uns gerettet hat und gerecht gesprochen hat in Jesus Christus. Paulus sagt auch, und ich möchte mit diesem Abschnitt auch beenden, diese Predigt beenden. Er sagt das auch im Titusbrief, ungefähr dasselbe. Titus Kapitel 3, Abvers 3, ich lese: Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassen. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Rettern, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Das hat die Gnade Gottes in uns vollbracht. Und wir freuen uns darauf. Das ist ein Grund zur Freude. Amen.